Deshalb haben sich seit unvordenklichen Zeiten alle Transzendentalisten mit großer Freude im liebevollen Dienst Sri Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschäftigt. Denn solch hingebungsvoller Dienst belebt das Selbst. Erläuterung: Die Besonderheit des hingebungsvollen Dienstes für die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, wird hier besonders hervorgehoben. Sri Krishna, der Herr, ist die Svayam-Rupa-Persönlichkeit Gottes und alle anderen Formen Gottes, angefangen mit Sri Baladev, Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Narayan, bis hin zu den Purusha-Avatars, Guna-Avatars, Lila-Avatars, Yoga-Avatars und vielen tausend anderen Manifestationen der Persönlichkeit Gottes, sind Sri Krishnas vollständige Teilerweiterung und integrierte Bestandteile. Die Lebewesen sind abgesonderte Teile Gottes. Deshalb ist Sri Krishna der Herr, die ursprüngliche Gestalt Gottes. Und er ist der höchste Aspekt der Transzendenz. Aus diesem Grund übt er auf die fortgeschrittenen Transzendentalisten, die an den ewigen Spielen des Herrn teilnehmen, große Anziehung aus. Bei anderen Formen der Persönlichkeit Gottes, ausgenommen Sri Krishna und Baladev, gibt es keine Möglichkeit einer engen persönlichen Beziehung, wie sie bei den transzendentalen Spielen des Herrn in Brajabhumi gegeben ist. Die transzendentalen Spiele Sri Krishnas sind nicht neu erfunden, wie von weniger intelligenten Menschen behauptet wird, sondern seine Spiele sind ewig und werden während eines jeden Brahma-Tages einmal offenbart, ähnlich wie die Sonne, die jedes Mal nach Ablauf von 24 Stunden am östlichen Horizont aufgeht. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda über hingebungsvollen Dienst. Ich möchte ihn euch noch einmal vorlesen. Ato vai kavayo nityam bhaktim paramaya madmudha vasudeve bhagavati kuvantyatma prasad danim. Deshalb haben sich seit unvordenklichen Zeiten alle Transzendentalisten mit großer Freude im liebevollen Dienst Sri Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschäftigt. Denn solch hingebungsvoller Dienst belebt das Selbst. Dieser Sanskrit-Vers fängt an mit dem Wort deshalb. Nun möchte ich fragen, wieso deshalb, was ist die Begründung? Die Begründung, warum sich die Transzendentalisten im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, ist zweifach. Ich möchte mit der ersten Begründung anfangen, die hier im Bhagavatam gegeben wurde. Es wurde gesagt, dass durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes Krishna offenbart wird. Und dieser hingebungsvolle Dienst wurde dann ausgelegt mit einem systematischen, schrittweisigen Vorgang. Ich glaube, es ist wichtig für uns, diesen schrittweisigen Vorgang zu verstehen, um eventuell zu verstehen, wo wir sind und zu erkennen, was wir noch zu tun haben. Es wurde gesagt, dass die materiellen, sagen wir mal, die intelligenten Menschen ein Schwert in die Hand nehmen und somit den fest verknoteten Knoten des materiellen Daseins durchtrennen. Dieser Knoten ist ein sehr interessanter Knoten. Der Strick wird gebildet durch die materiellen Tätigkeiten und der Knoten durch das falsche Ego, die Identifizierung. Dieser Knoten ist seit unvordenklichen Zeiten in unserem Herzen gegenwärtig und bindet uns. Da ist Nayaru Brahman. Ist gerade gekommen. Und verbindet uns seit unvordenklichen Zeiten mit der materiellen Energie. Für unsere jugendlichen Zuhörer und auch die jung im Herzen geblieben sind, möchte ich euch erzählen von einem ganz besonders verstrickenden Knoten, und zwar dem gordischen Knoten. Es gab einst eine Stadt, die hieß wohl Gordon, in der ein Strick war, der zu einem richtig intensiven Knoten verknotet war. Dieser Knoten war so fest, dass die Sage ging, jeder, der den Knoten auflöst, oder wenn es jemanden gibt, der den Knoten aufgibt, der wird der Kaiser werden über Mesopotamien, das Zwischenstromland, und Klein- und auch Hinterasien. So, es gab einen Kaiser in der damaligen Zeit, der hatte einen König, einen Sohn namens Alexander. Und er nahm seinen kleinen Sohn, als er ungefähr 12 Jahre alt war. Wie alt seid ihr beide? 10 erst, also 2 Jahre älter. Als er 12 Jahre alt war, mit zu dieser Stadt nach Gordon, von Gordon, und sagte: Alexander, kannst du dich mal an den Knoten versuchen? Und der kleine Alexander sah, dass der Knoten unmöglich durch Pulen heißt so, das, was dann Dharma Prabhu würde sagen, rumfrickeln, also dass man da so rummachte, aufgeknotet werden konnte. Der kleine 12-Jährige nahm in einer plötzlichen Erleuchtung ein Schwert und haute mit voller Kraft auf den Knoten und schnitt den Knoten mit einem Schlag in zwei. Und alle guckten sich um, waren das die Regeln? Man sollte den doch entstricken, den Knoten. Keiner war auf die Idee gekommen, jemals ein Schwert zu nehmen, um mit dem Schwert den Knoten durchzuhauen. Alexander war der Erste, der diesen Paradigmawechsel, diese Sicht, wie man einen Knoten löst, einführte. Es ist nicht unbedingt jetzt für uns im Tempelleben genau zu empfehlen, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Knoten nehmen, ein Schwert holen und den so lösen. Aber die Leute diskutierten und dann waren sie einhellig der Meinung, ja, er hat den Knoten gelöst. Und das war die Aufgabe. Wie? Das war seine Sache. Und er wurde ausgerufen als der zukünftige Kaiser über dieses unglaubliche Gebiet. Auch Persien gehörte dazu. So, das ist der Vorgang, über den auch das Bhagavatam spricht. Das materielle Dasein aufzulösen, ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Die Jnanis versuchen mit der Hilfe des Sankhya-Yoga-Weges die materielle Energie zu analysieren und zu verstehen und die Verstrickung in sie durch Meditation zu lösen. Aber das geht sehr, sehr schwierig. Es ist so gut wie unmöglich. Die Bhakti-Yogis versuchen, ein Schwert zu nehmen und die Schwertmethode zu nehmen. Ratsch! Nämlich, sie versuchen, sagen wir mal, den Knoten ans materielle Dasein, der durch karmische Tätigkeiten, die materiellen Wünschen entsprechen und dem falschen Ego gebunden ist, mit dem Schwert des Hörens über Krishnas und des Sich-Erinnerns über Krishna zu lösen. Ein Mensch, der ausreichend über Krishna hört und chantet und sich erinnert an ihn, wird den Knoten des materiellen Daseins lösen können. Nun, die Problematik, die sich hier stellt und auf die das Bhagavatam eingeht, ist, dass die meisten von uns keinen Geschmack haben, über Krishna zu hören. Was soll man danach? In einer Vorlesungsreihe, die wir bei der Bodensee Mandal Parikrama gemacht haben, haben wir das aufgerollt, aber ihr wart nicht alle da und deswegen möchte ich es nochmal wiederholen. Man kriegt einen Geschmack am spirituellen Thema, wenn man ernsthaft und aufrichtig einem reinen Gottgeweihten dient. Mit großer Entschlossenheit. Dann entwickelt sich ein Geschmack. Und wenn man dann mit ein bisschen Geschmack anfängt zu hören, hilft Krishna, indem er im Herzen begeistert wird und, wie soll ich mich ausdrücken, uns hilft, zurück zu Krishna, also uns hilft, die materiellen Wünsche, die uns immer wieder ins materielle Leben treiben, zu beseitigen. Prabhupada sagt, dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns selber wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. So dieser Wunsch kommt auf durch ernsthaften Dienst zu einem reinen Gottgeweihten. Oder auch zu reinen Gottgeweihten in der Plural. Entwickeln wir in ihrer Gemeinschaft auch den Wunsch, zurück zu Krishna zu gehen, dieses materielle Leben auf die Verstrickung ins materielle Leben aufzulösen, den gottischen Knoten zu sprengen. Was sagst du dazu, Jetta? Wenn Krishna wird also durch einen Devotee, der diesen Dienst da bringt und weiter über Krishna hört, sehr motiviert. Und er hilft im Herzen nach, diese materiellen Wünsche und das falsche Ego zu lockern. Was dann passiert, wenn man den Vorgang macht, ist, dass die leidvollen Dinge, die im Herzen gegenwärtig sind, fast gänzlich vernichtet werden. Damit sind die Anathas gemeint. Es gibt noch ein hartnäckiges Anatha, was bis zum Schluss übrig bleibt. Das ist die sexuelle Anziehung. Nicht? Man muss deswegen weiterhin diesen Vorgang mit großer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit aufnehmen und praktizieren, sodass man nicht zu Fall kommt. Man mag sich in den Ashram des Grihastha-Lebens begeben und dort mit großer Freude junge Devotees in die Welt setzen. Und das ist damit nicht gemeint. Hiermit sind die materiellen Wünsche gemeint, die ein völlig zu lustvollen Handlungen in der materiellen Welt verführen und verstricken. So, dann durch dieses, der Devotee muss also weiter vorsichtig sein und diesen Vorgang anwenden. Das heißt, hören aus dem Bhagavatam und dem rein Gottgeweihten dienen. Und dann kommt er auf die Stufe, wo er nishtha ist, stetig, wo er nicht mehr zu Fall kommt und liebevoller Dienst im Herzen erwacht, wodurch die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit also weichen. Schließlich dann erreicht der Devotee aus der Erscheinungsweise der Tugend, die unvermischte Tugend, man sagt dazu Vishuddha Sattva, und dort offenbart sich der höchste persönliche Gott durch Realisation. Das ist in die Bhava-Stufe, wo Krishna sich einem Devotee offenbart. Das ist also der Vorgang, der das Bhagavatam gibt. Ein Vorgang, den es gut ist zu kennen und zu verstehen und anzuwenden im eigenen spirituellen Leben. Nun, nachdem wir so viel gesagt haben und ungefähr die Hälfte unserer Zuhörerschaft erreicht haben, möchte ich doch noch weitergehen. Die Devotees, die diesen davon hören, machen sich Gedanken heutzutage. Wird dieser Vorgang bei mir wirken können? Wirkt er überhaupt bei anderen? Wer hat Vertrauen in diesen Vorgang? Muss man ja. Das zählt nicht. Dieser Vorgang kann wirken, wenn sich ein Devotee mit festem Vertrauen in diesen Prozess beschäftigt. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, Ashadadhana Purusha, diejenigen, die kein Vertrauen haben, werden mit Sicherheit wieder zum Pfad der sich wiederholenden Geburten und Tode zurückkehren. Es ist ein Weg, der unbedingt Shraddha, Vertrauen erfordert. Und deswegen möchte ich euch ein kleines Beispiel geben, denn die Schriften geben uns diese Beispiele, damit wir Vertrauen in unserem Leben entwickeln können. Die Schriften sagen, geben das Beispiel von Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj war voll mit materiellen Wünschen und er begab sich in den Wald, um seine materiellen Wünsche durch Krishna sich erfüllen zu lassen. Nun, Dhruva Maharaj praktizierte dann das Hören über Krishna, indem er den Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya machte und eine kleine Wald-Deti-Verehrung anfing. Und da baute er einen kleinen Deti aus Erde und brachte dann seine Ehrbietung dar. Und schließlich war der höchste Herr zufrieden mit ihm und ging ein mit ihm und erwachte ihn zum spirituellen Leben. Dhruva Maharaj sprach danach einen sehr schönen Vers, den ich hier gerne wiedergeben möchte. Mein lieber Herr, du bist allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du alle meine schlummernden Sinne, meine Hände, Beine, Ohren und mein Tastsinn, die Lebenskraft und ganz besonders meine Sprachgewalt wiederbelebt. Lass mich dir meine achtungsvollen Ehrbietung darbringen. Das ist ein Devotee, der belebt ist durch den hingebungsvollen Dienst. Nicht, er sagt, wie das aussieht, seine Hände und Beine und Ohren und sein Tastsinn und seine Lebenskraft und ganz besonders seine Sprachgewalt ist völlig belebt. Man sagt im Christentum auf einfache Weise, Halleluja, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Nicht? So ist auch hier Dhruva Maharaj Sprachgewalt, also er fängt an zu sprechen. Und Prabhupada sagt dazu, solange man nicht auf der spirituellen Ebene verankert ist, werden alle Tätigkeiten als Handlungen eines Toten oder geisterhafte Handlungen angesehen. Srila Bhaktivinoda Thakur hat ein Lied verfasst, in welchem er sich selbst anredet. O Lebewesen, steh auf! Wie lange willst du noch auf dem Schoß Maya schlafen? Jetzt hast du die Gelegenheit, die menschliche Form des Lebens zu besitzen. Versuche also aufzustehen und zu erkennen. Die Veden erklären ebenfalls, steh auf, steh auf. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Segnung der menschlichen Form des Lebens, erkenne dich. So diese Kraft, dieser Wunsch aufzustehen, muss in jedem Fall, in jeder Situation in unserem spirituellen Leben da sein. Ein Devotee muss erkennen, was für eine Gelegenheit er bekommen hat mit der menschlichen Form des Lebens und mit dem Wissen der Vedas. Spirituelle Erkenntnis letztendlich, und das müssen wir verstehen, ist eine Sache von Krishnas Barmherzigkeit. Und Krishnas Barmherzigkeit hat zwei Gesichter. Jetzt kommt das, wo ihr bestimmt aufhorchen werdet. Das eine Gesicht von Krishnas Barmherzigkeit ist diese Erleuchtung. Und das andere Gesicht von Krishnas Barmherzigkeit ist Verdunklung. Wie das ist, werden wir gleich hören. Wir wollen zunächst einmal die Erleuchtung hören. Spirituelle Erleuchtung ist durch die Barmherzigkeit der spirituellen Energie des Herrn möglich. Das Chanten des Hare Krishna Mantra wendet sich zunächst an die spirituelle Energie des Herrn. Hare! Diese spirituelle Energie des Herrn wirkt, wenn sich ein Lebewesen vollständig hingibt und seine Stellung als ewiger Diener anerkennt. Wenn sich jemand dem höchsten Herrn zur Verfügung stellt oder nur noch auf seinen Befehl wartet, nennt man dies Sevanmukha. Dann offenbart die spirituelle Energie dem Betreffenden nach und nach dem Herrn. Das ist also die eine Sache, wenn der Devotee betet, Krishna, von diesem Tag an bin ich dein, bitte gib mir die Kraft und den Mut, dir zu dienen. Und der Devotee das dann tut, kann es, dann kommt er unter den Einfluss von Hare, der spirituellen Energie des höchsten Herrn, der spirituellen, sagen wir mal, Yashimati Radharani, Prabhupada sagt einmal, the female counterpart of the Supreme, der weibliche Partner, Partnerin des Höchsten, nicht? Und wird auf diese Art und Weise gelenkt und erleuchtet. Es gibt aber auch so etwas wie eine Verdunkelung auf dem spirituellen Weg. Und von diesem höchst interessanten Thema wird im Srimad Bhagavatam erzählt. Es heißt hier, Krishna-Bewusstsein bedeutet ständige Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, also der Erleuchtungsaspekt der Barmherzigkeit. In einem solchen Bewusstsein ist der Gottgeweihte, Krishna-Bewusstsein bedeutet ständige Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, in einem solchen Bewusstsein, dass der Gottgeweihte die kosmische Manifestation genauso ansehen kann wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Solche Sichtweise ist nicht immer möglich, doch sie manifestiert sich genau wie der dunkle Planet, der als Rahu bekannt ist und in der Gegenwart des Vollmondes zu beobachten ist. Es gibt einen Planeten, der normalerweise unsichtbar ist, aber manchmal sichtbar wird. So ist auch diese Stufe des Krishna-Bewusstseins meistens unsichtbar, aber manchmal wird sie dann sichtbar. Das ist, dass man die Welt genauso sieht wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Aber hin und wieder schickt Krishna, und davon spricht Srila Prabhupada in der Erläuterung, einem Devotee etwas anderes, eine Verdunklung. Er muss durch die dunkle Nacht hindurchschreiten. Ich will es mal vorlesen. Im vorhergehenden Vers ist erklärt worden, dass alle Wünsche auf der mentalen Ebene einer nach dem anderen sichtbar werden. Nicht? Ihr kennt das vielleicht von euch selber. Man macht Wünsche haben und die werden eine nach dem anderen sichtbar, manchmal in peinlicher Form. Man hat sich vielleicht gewünscht, im Karmi-Leben mal nach Afghanistan zu gehen oder ein Lehrer zu werden und Violine zu lernen. Und diese Wünsche werden dann plötzlich sichtbar, auch wieder im Krishna-Bewusstsein. Im vorhergehenden Vers ist erklärt worden, dass alle Wünsche auf der mentalen Ebene einer nach dem anderen sichtbar werden. Manchmal jedoch wird durch den höchsten Willen der höchsten Persönlichkeit Gottes der gesamte Vorrat gleichzeitig sichtbar. Roms, das ist überwältigend, wenn das passiert. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass ein Devoti plötzlich im Traum überrascht wird von Electric Ladyland. Lacht jemand in der Pujari-Abteilung, das sollte man doch nicht kennen als Pujari. Das ist also der Himmel der Materialisten damals gewesen in den 60er Jahren, wo alle sinnlichen Freuden erreichbar waren, zur Verfügung standen. Der gesamte Vorrat wird gleichzeitig sichtbar. In der Brahma-Sanghita wird gesagt, Kamani Nirdahati Kintu Chabakti Bhajam. Wenn jemand völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, verringert sich sein Vorrat an materiellen Wünschen. Tatsächlich tragen die Wünsche nicht mehr in Form von grobstofflichen Körpern Früchte. Stattdessen aber wird durch die Gnade heißt da ja, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der Vorrat der Wünsche auf der mentalen Ebene sichtbar. Es kann also sein, dass ein Devotee, der die besondere Mercy des Herrn bekommt, etwas, was erst auf lange Sicht hin sichtbar wird, plötzlich durch so eine Dunkelheit hindurchgeht. Ich glaube, alle von uns kennen Beispiele davon aus dem eigenen Leben, dass man plötzlich total überwältigt war und vor lauter Dunkelheit nicht mehr Mut fassen konnte im Krishna-Bewusstsein und Zuversicht fassen konnte. Nun, das kann auch auf hohen Ebenen geschehen. Der Devote jedoch auf einer unteren Ebene gibt dann den Vorgang des Krishna-Bewusstseins auf, indem er ihn jetzt zum Beispiel für eine menschliche Lebensform unterbricht und ganz anderes handelt und vielleicht auch noch für weitere Lebensformen. Ein fortgeschrittener Devote hält in dieser Phase fest an den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes und seines spirituellen Meisters und verlässt nicht den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Solch ein fortgeschrittener Devote ist aus dieser Sicht gesehen glorreich in seinem Festhalten. Nicht? Ein gutes Beispiel hiervon ist Bharata Maharaj. Bharata Maharaj hatte der Welt entsagt, um sich der höchsten Persönlichkeit Gottes hinzuleben, entwickelte dann aber eine seltsame Anhaftung an ein Reh. Sie ging in den Bereich der Seltsamkeit herein. Das war nämlich so stark, dass er sie völlig vergaß und aus einer bestimmten Perspektive unverständlich und verwirrt erschien, nicht? Und dann ja nochmal Geburten nahm, sogar als Reh. Aber selbst als Reh, schaut euch die Glorien Bharata Maharajas an, hielt er fest an der Diskussion über Krishna. Der hatte nicht Gemeinschaft mit den anderen Rehen, er wurde nicht ein Rehmaterialist, was man sagen kann, sondern war immer, wo die Devotees sich versammelten und über den aus den Schriften vorlasen. Ich habe einmal eine Theaterdarstellung dieser Sache gesehen. Da war so ein Sadhu mit seinen Schülern und predigte. Und der Schüler fragt ihn, Guru Maharaj, wer ist denn dieses Reh? Es ist immer da, wenn du anfängst, Krishna Katha auszuüben. Und Guru Maharaj antwortete, weil er ist der Kaiser Bharata. Glorreich ist er. Er hält fest an den Lotusfüßen des Herrn. Und dann ging er zurück in die spirituelle Welt. So, es gibt viele solche Beispiele. Nun, ich fühle mich hier nicht inspiriert, jetzt viele Beispiele zu geben, weil natürlich alle Zuhörer anfangen, Querverbindungen zu stellen oder Assoziationen hinzubringen. Ich möchte das nicht in dem Sinne. Ich möchte nur diese Schriften hier vorlesen, aus den Schriften vorlesen, wo es heißt, wenn jemand völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, verringert sich sein Vorrat an materiellen Wünschen. Tatsächlich tragen die Wünsche nicht mehr in Form von grobstofflichen Körpern Früchte. Also er braucht nicht wiedergeboren werden und wiedergeboren und wiedergeboren werden. Stattdessen wird durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes der Vorrat der Wünsche auf der mentalen Ebene sichtbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass Devotees mit philosophischen Neigungen diese Text mal auf die Spur gehen möchten und das im Zusammenhang lesen und verstehen wollen. Und dieser Text kommt vor im 4. Kanto, Kapitel 29, Text 69. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das vertiefen möchte und lesen möchte. Und lesen. 4. Kanto, Kapitel 29, Text 69. Gut. Wie auch immer die Barmherzigkeit des Herrn zu uns kommt, entweder dadurch, dass wir durch die innere Energie erleuchtet werden, durch die Barmherzigkeit der spirituellen Energie, oder dass wir durch die Gnade des Herrn plötzlich uns umgeben sehen von Wünschen, Zweifeln, komischen Dingen, wie auch immer die Barmherzigkeit des Herrn kommt. Ein Devoti preist den Herrn in dieser Situation und hält fest bei den Lotusfüßen des Herrn und kommt so letztendlich zu ihm zurück nach Hause zu Krishna. Den spirituellen Pfad zu beschreiten ist ein Pfad, der das Beste von uns, nämlich unsere Eigenständigkeit und unseren vollen Einsatz erfordert. Und diese Eigenständigkeit, dieser aus freiem Wunsch sich Krishna hinzugeben und diese beste, das heißt das tiefste Commitment, zu dem wir fähig sind, wird getestet werden. Immer wieder und wieder. Das ist, macht Krishna selber tun oder im Fall von uns nicht so fortgeschrittenen Devotees, mag es sein, dass die materielle Energie kommt und diese Tests an sich bringt. Ganz gleich, ein Devotee ist begeistert von dieser Sache und diesem Pfad, weil er weiß, das ist der echte Pfad, das geht an die Substanz und das ist endlich mal was Substanzielles im Leben. Der wird begeistert durch diese und diese anspruchsvolle Natur, aber er wird zugleich auch ein bisschen nachdenklich und weiß, ich brauche die Barmherzigkeit des Herrn. Deswegen finde ich so gut dieses Gebet, was ich euch auch an dieser Stelle und an diesem Tag gerne präsentieren möchte. Ich glaube, das ist was zum Aufschreiben, das Gebet. Ne? Mein lieber Herr, bitte gebe mir die Kraft, dir zu dienen. Das kann man auch aufschreiben, das ist gut, den kann man das so auswendig lernen. Also, soll ich nochmal sagen? Mein lieber Herr, bitte gebe mir die Kraft, dir zu dienen. Wenn wir diese Kraft kriegen, diese Barmherzigkeit des Herrn, dann kommen wir hier durch. Aber ohne die Barmherzigkeit des Herrn, in was für einer Form auch immer, steht dem Herrn völlig frei. Das ist seine unvorstellbare Sache. Ohne die Barmherzigkeit des Herrn geht es nicht. Mit der Barmherzigkeit des Herrn können selbst Rakshasas es schaffen. Selbst Rakshasas. Das Beispiel aus dem Ramayana ist sehr eindringlich. Vibhisan, der Bruder von Ravan, dieses zehnköpfige Monster, nicht? Hatte irgendwann, ging ihm das zu sehr auf die Nerven, was sein Bruder da verbrach eigentlich. Und so beschloss er, sich von Ravana zu trennen und bei Ram Zuflucht zu suchen. sei unglaubliche Lila. Er kam so, zu der Zeit war Ramachandra mit dem Heer auf der Seite des Ozeans vor Lanka. Die waren da alle kriegsbereit, zitternd vor Nervosität. Ich meine, eine Schlacht kann bedeuten, dass du dein Leben geben musst. Nicht? Und das Heer wartete auf den Übergang, dass sie zu einem günstigen Zeitpunkt den Ozean überqueren können. Plötzlich verdüsterte sich die Atmosphäre. Jeder fing an, so ein bisschen zu zittern. Was ist denn los hier plötzlich? Die Atmo stimmt nicht. Nicht? Und in dieser es wurde immer schlimmer und es wurde dunkler und plötzlich manifestierte sich am Himmel ein furchterregender Rakshasa. Es war der kleine Bruder von Ravan, aber der war groß. Er war sehr powerful. So ein Rakshasa für uns zu sehen, das ist so erschreckend. Da ist ein Aufenthalt in den kriminellen Teil von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Gar nichts dagegen. Gar nichts. Man hat Leute da eingesperrt in das Wachsfigurenkabinett, wo die berühmten Kriminellen waren. Und die sind nach einer Nacht verrückt geworden, weil die schon, diese Kriminellen schon selbst in Wachs so eine Heavy-Ausstrahlung haben. Der kleine Bruder von Ravana, also da kriegte man Zustände, wenn man den sah. Ich nehme aber also von der Atmo, nicht? Die der Rakshasa, die haben viele Menschen getötet und gefressen und so, Sadhus vernichtet und so. Und sofort gingen alle an die Waffen. Und Ram sagte, lass uns warten, was er will. Er kam näher, ging auf Ram zu und Sugriva sagte, ich nehme ihn mir vor, lass mich. Nicht, aber ging vor und Ram sagte, was ist dein Anliegen? Und Bibisan dachte, Prapati, Hingabe zu deinen Lotusfüßen. Der kam geschwebt durch die Lüfte. Stell dir mal vor, hier plötzlich im Tal kommt sowas an und sagt, ich will Hingabe. Würde Nishingananda sagen, raus aus dem Tempel, sofort raus. Nicht? Platzverweis. Aber der wird sich nicht drum kümmern, Kleiner. So kam der also an und Ram sagte dann, ja, wenn er sich mir hingeben will, nehme ich ihn an. Der lügt, sagte Hanuman. Wir wissen das. So sind nun mal die Dämonen. Nein, wer sich mir hingibt und sagt, von diesem Tag an bin ich dein, dem gebe ich den Mut zu dieser Hingabe, sodass er das macht. Selbst einer, der, also Rama, wir haben ja alle nicht, also ich glaube nicht, dass wir so heavy waren wie der Bruder Bibisan. Nicht? Wir sollten Zuversicht durch solche Lilas finden und uns Krishna dann mit großer Entschlossenheit und großer Begeisterung hingeben und um seine Barmherzigkeit flehen. Jeden Tag sollten wir mindestens einmal um Krishnas Barmherzigkeit flehen. Und wir sollten für andere flehen. Krishna, gib anderen deine Barmherzigkeit. Hilf allen Devotees. Hilf auch den Devotees, die durch schwierige Phasen hindurchgehen. Krishna, bitte hilf auch den ganzen bedingten Seelen, die leiden in der materiellen Welt. Einmal am Tag sollten wir das machen, von Herzen. Dann kann nichts passieren, wenn es von Herzen kommt. Weil Krishna das ja verspricht als Lord Rama. Er hält doch seine Versprechen. Er lügt doch nicht gedruckt in den Schriften. Also in der einfachen Form ist das halt das Gebet, was ich euch aufgeschrieben habe. Probiert es mal. Wenn ihr dann 25 Jahre alt seid und jeden Tag probiert habt, werdet ihr immer noch im spirituellen Leben sein. Große Devotees werden. Ja. Wir können ja mal ein Experiment machen. Wir fangen mit unseren Jüngsten an. Radhika und Radha Seva. Die Mami wird euch manchmal noch erinnern, aber wollt ihr es mal probieren? Ja? Und dann können wir uns widersprechen. Lass uns mal uns widersprechen nach einem Monat. Jeden Tag versuchen. Das ist schwierig, sich zu erinnern. Aber wenn man es aufgeschrieben hat, geht es wieder. Das kann man nicht so öffentlich jetzt absprechen. Nicht in der Familie, wir treffen uns und sehen mal, was passiert. Lass uns ein Experiment machen. Gut. Lieber Herr, bitte gebe mir die Kraft, dir zu dienen. Das ist ein Gebet um Barmherzigkeit. Gut. Damit bin ich an ein freudiges Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wie ist dein Name nochmal? Simon, ja.
Inwieweit kann man dann frei werden und dann nach Hause werden? Wenn man einen Stuhl von Bachchan erklärt, der einmal gemeint ist, dann
Bhajana Kriya bedeutet Bhajan machen. Nicht? Tätigkeiten, Bhaj ist die den Herrn verehren, hingebungsvollen Dienst also machen. Und eines der Glieder dieses hingebungsvollen Dienstes ist die Einweihung durch ein Glieder, nicht eines der Aktivitäten ist dort, dass man sich einem spirituellen Meister hingibt und durch ihn dann dient und auch die Einweihung empfängt. Wie man da frei werden kann durch Anatas, wie das funktioniert?
Die nächste Stufe ist dann erst Anatas.
Ja, du fängst an mit Anatas. Ich glaube, wir können das wirklich bezeugen, wir sind ja in der Familie. Wir alle haben ein paar Anatas. Wir haben zwar die Einweihung, aber wir haben noch ein paar Anatas, nicht? Nun, durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, den du unter der Weisung des spirituellen Meisters ausübst, da gehen die Anatas weg.
Nee, ich meinte mehr, die Wahl kann man dann fortschreiben, ohne eingeweiht zu werden. Zum Beispiel Prabhupada hat er auch 11 Jahre gewartet, oder mit der Eingeweihung zum Beispiel
gelernt hat. Oder ja. Man sollte eingeweiht werden. Das ist unsere Linie. Das ist, wie weit kann man ohne Einweihung Fortschritte machen? Es heißt, dass das Chanten des heiligen Namens nicht wartet, nicht mal auf Einweihung. Aber trotzdem hilft uns die Einweihung natürlich, den heiligen Namen besser zu chanten. Und deswegen wollen wir eingeweiht werden. Das heißt, dass ein reiner Gottgeweihter uns den reinen heiligen Namen gibt. Der Einweihung. Hare Krishna. Muss man gut schaden. Ja. Einweihung ist schon wichtig. Aber wenn man sollte beten zu Krishna, alles ist abhängig von Krishna. Sehen, wie Krishna das arrangiert. Unsere Philosophie ist so, wenn wir hingebungsvollen Dienst mit einer falschen Motivation ausführen, kann es nicht als reiner hingebungsvoller Dienst angesehen werden. Ich glaube, das ist schon mal klar. Anyabilashita heißt Anyabilasa ohne Wünsche und Bilashita. Vilas heißt Wünschen, aber Vilashita heißt Wunschreite, die Natur, also das bezieht sich auf das, was hinter den Wünschen ist, nämlich die Motivation. Nun, was geschieht mit diesem Service? Wenn wir es tun durch einen spirituellen Meister, einen reinen Devotee des Herrn, werden die unreinen Dinge abgefiltert, weggefiltert. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Opferung. Wenn ein Devotee opfert, opfert sie ja erst zu seinem spirituellen Meister und dann geht es aufwärts durch die Parampara schließlich zu Krishna. Und das heißt, dass der spirituelle Meister das annimmt, was rein darin ist, an diesem, nämlich den Dienst seines Schülers, und die unreinen Dinge übersieht. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass die Opferungen meistens in einem geheiligten Raum stattfinden, wo der Priester auf dem Altar tut die Teller anrichten und überall und setzt sich dann davor und spricht dann und die Gebete, wo er seinen spirituellen Meister anruft, Nama Om Vishnu Padaya und so weiter und so fort. Also der Raum ist des Guru und Krishna, die sind da involviert. Nicht? Und wir anderen warten, bis das fertig ist, bis es aus diesem geheiligten Raum rauskommt. So ist es auch mit dem hingebungsvollen Dienst, den wir da bringen. Unser Dienst geben wir ab bei unserem spirituellen Meister. Und was immer gut daran ist das und rein ist, das opfert er zu Krishna. Und so haben wir überhaupt eine Chance, uns Krishna zu nähern. Morali. Ja, ich habe gehört, dass die wirkliche Einweihung die im Herzen ist. Wurde einmal gesagt von Srila Prabhupada. But I accepted them in my heart. Ich kenne diesen Ausdruck. Und das, wo später hat er das kommentiert. Ja, richtig. Auch wir als eingeweihte Schüler werden getestet werden. So haben wir unseren Spiritual Meister im Herzen akzeptiert. Nicht so einfach. Herz, das heißt ganz tief. Kommt erstmal der Pullover, dann das T-Shirt, dann die Haut. Dann das Gerippe und dann die Herzkammer und dann ist es drin, ist ganz tief. Du verstehst, glaube ich, Deutsch, wenn ich in Deutsch antworte, ja? 90-95%, so. Warum ist es so schwierig, ehrlich mit uns zu sein? Es wäre so einfach, wenn wir ehrlich wären in unserem Leben, in Bezug zu anderen Devotees, in Bezug zu Spiritual Meister. Nun, es gibt im spirituellen Leben zwei Dinge. Charalata und Kapata. Charalata heißt Einfachheit, Simplicity, und ist die Natur eines Vaishnavas. Es fällt immer ein Kind ein. Wenn du ein Kind fragst, wie geht's, das sagt dann sofort Mist. Also nicht so gut, I'm sorry. Ich muss mal ein bisschen jetzt mein Vokabular beachten. Nicht so gut. Oder ein Kind sagt, ist immer sehr ehrlich, weil es sehr einfach ist. Straightforward, könnte man sagen. Aber wenn man erwachsener wird und erwachsener wird, dann wird man Kapata. Kapata heißt so viel wie kompliziert. Das ist eine vornehme Beschreibung. Und heavy Beschreibung wäre, Kapata heißt Betrug. Man betrügt sich selbst und andere und so weiter. Das ist etwas, was passiert, auch im spirituellen Leben. Spirituellen Leben ist man zuerst einfach. Also wenn man so, merkt ihr das nicht, wie angenehm das ist, so einen Bug da reinzuführen. Das ist ein Devotee in einer Pflanzenform, Tulasi Devi. Wow! Devotee als Pflanze, Nektar und stürzt sich begeistert auf den Boden. Nicht? Oder tanzt begeistert auf Kirtan und so weiter. Der Gott in Form des Klanges. Wow! Gott in Form des Klanges. Ich habe mit Bhakti Purushottam Maharaj gesprochen. Und wir hatten gerade ein super kompliziertes Thema, Ritwik und so, durchdiskutiert. Und dann hatten wir beide uns nach der Diskussion jetzt mal verschnauft, weil wenn man diskutiert, muss man intensiv diskutieren. Und haben gesagt, dann fing er an und sagte, weißt du, ich bin jetzt gerade von einer Tour, Europa-Tour gekommen und was mich so begeistert ist, diesen Enthusiasmus der jungen Devotis zu sehen. Er war gerade bei einem Summercamp in der Tschechei mit 160 Teilnehmenden und er war begeistert zu sehen, wie die so Feuer machten und wissen wollten, Frage und Antwort, noch eine Frage bitte, geh noch nicht und so weiter, nicht und so weiter. Und die waren total, und er sagt, wenn die Devotees nur so werden würden wieder. Krishna, Prabhupada, die Vedas, Prashadam, doch Nektar, wir haben doch alles. Aber no, der Geist, dieser ewige Quertreiber, nicht? Kann das nicht so einfach sehen. Und dann geht's schon los. Nicht? Das passiert so. Deswegen sag, oh, ich bin heute total biblisch drauf. Halleluja. Werdet wie die Kinder. Kennst du das? Kennst du das? Wie sage ich? Become like the children. Is. More I don't know, but I only know the sentence. Wer ist hier ein bisschen bibelfest? Wie geht das? In welchem Zusammenhang geht das? Ach so. Das kann man zitieren in der Bischofssynode, ja. Welche Ausgabe? Die James King? Die King? Luther, alte Luther. Gut. Also, diese Einfachheit ist ganz wichtig. Lasst uns dafür sorgen, dass auf dem Weg zum Himmel oder nach Vaikuntha, dem Ort ohne Ängste, uns nicht diese Einfachheit irgendwo verloren geht. Ja. Wir sind halt kaputt. Das Betrug, ein Symptom von einem, der kompliziert wird, ich habe eine Vorlesung gegeben, die mich so beeicht, ist, dass man nicht zu dem Problem wirklich steht, dass man das nicht anpackt, nämlich, dass wir bedingte Seelen sind, die seit unvordenklichen Zeiten Krishna vergessen wollen und das jetzt nicht einfach mal sehen mit unserem Ego und sagen, ich bin umgeben von diesem gefährlichen Ego, ich bin in einer wahnsinnigen Gefahr, auf dem spirituellen Weg, und dass wir das nicht so sehen. Das Beispiel, was gegeben wird, ist ein Orissa-Volksbeispiel, also was ich gehört habe von einem Devotee, der mir sehr lieb ist. Und da war mal so ein Mann, der hatte ein Furunkel auf der rechten Gesäßhälfte. Aber er wollte das, das ist ein bisschen peinlich, ein Furunkel, kennen Sie das? Das öffnet sich dann irgendwann mal und es gibt ein Mess, nicht? Und so weiter. Und der saß jetzt also so, die ganze Zeit, auf der linken. Und ihn fragten welche, warum hängst du denn so? Und er sagte, weil hier ist ein Baum und ich bin mit meinem Kopf jetzt im Schatten. Ich will den Schatten erreichen. Der nackte Betrug. Er hätte ja einen Meter weiter rücken können, dann wäre er im Schatten. Nicht? Aber er hat das Problem nicht angepackt. Nicht? Er wollte nicht sagen, sorry, zu viel Ghee und Spices, und dann ist mir hier auf der rechten Seite eine rechte Unannehmlichkeit geschehen. Nicht? Das ist ein Problem. So schwierig wie Shaka. Der eigenen Situation ins Gesicht zu sehen. In der Psychotherapie weiß man das. Der Therapeut, das kann man, ich will jetzt auch nicht so ein Beispiel geben, also beim Predigen weiß man das. Bevor du jemandem sagen kannst, das ist dein Problem, musst du erstmal viele Zentner Sweets in den reingeschoben haben. Und dann eines Tages sagst du einen Satz, dong, und sagst, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt schnell weg. Und dann lässt du die Atombombe wirken. Und dann hörst du schon nach 5 Minuten krachen. Also wenn du den anschaust, merkst du, wie das geht. Hare Krishna. Gut, wir haben jetzt 9:05, eine gute Zeit, um aufzuhören. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.